Ja, es klang eben schon an, die Frage, mit der ich mich heute Morgen ein bisschen beschäftigen möchte, ist, wie kann ich Gottes Willen für mein Leben erkennen? Ich weiß nicht, wie das in eurem Leben war, ob ihr schon mal an einem Punkt in eurem Leben gekommen seid, dass ihr euch genau so eine Frage gestellt habt. Ist ja also eigentlich so ein Klassiker, so eine Frage, besonders für die Leute, die eben Gott nachfolgen wollen. Vielleicht stand bei dir eine wichtige Lebensentscheidung an oder irgendeine Berufsentscheidung. Vielleicht war es ein Ortswechsel oder auch eine Entscheidung in Bezug auf die Partnerschaft. Oder vielleicht waren es einfach auch ganz kleine Dinge in deinem Leben. Eine Situation, wo du dich gefragt hast, was könnte denn Gott jetzt über diese Sache denken? Und dazu möchte ich erst einmal zwei Vorbemerkungen machen. Als erstes, ich finde, diese Frage beinhaltet zuerst einmal einen total positiven Aspekt. Da ist nämlich jemand, der fragt danach oder der möchte wissen, was Gott über eine gewisse Situation denkt oder über das eigene Leben. Er oder sie fragt nicht danach, was möglicherweise die Gesellschaft einem vorgibt oder die eigenen Freunde oder vielleicht auch die Eltern. Wohlgemerkt, das sind alles Instanzen, die einem durchaus positive Impulse geben können für das eigene Leben. Aber wenn man in der Nachfolge Gottes steht, dann ist es natürlich logisch, dass man auch mal nachfragt, was würde eigentlich jetzt Gott zu dieser Sache sagen? Also erst einmal eine total positive Einstellung. Aber wie es so oft ist, hat eine Medaille meistens zwei Seiten und da gibt es auch noch so eine andere Seite davon, nämlich eine negative. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Wenn jemand zum Beispiel auf der Suche nach einem Lebenspartner ist und diese Person dann Gott fragt, ist XY der oder die Richtige für mich? Und das Ganze mit dem Hintergedanken, naja, wenn Gott mir nun sagt, dass XY der oder die Richtige für mich ist, dann werde ich keine Probleme bekommen. Dann kann ich zu der Person hingehen, ich werde nicht abgewiesen werden, denn die Person ist ja für mich bestimmt und nicht für sie, es ist Gottes Wille. Wir werden nie streiten, wir werden immer harmonisch sein, weil die höchste Instanz hat es ja vorgegeben. Und in diesem Fall würde ich sagen, ist das die falsche Motivation, hinter dieser Frage herauszufinden, was ist denn Gottes Wille? Aber kehren wir nun einmal zu der Ursprungsfrage zurück. Wie kann man nun Gottes Willen für das eigene Leben erkennen? Da würde ich zuerst einmal eine grundlegende Unterscheidung machen. Ich bin der Auffassung, dass es einerseits einen ganz universellen Gottes für alle Menschen gibt und andererseits eben auch einen persönlichen Willen oder so eine persönliche Führung für das eigene Leben des Einzelnen gibt. Aber in dem Fall denke ich, dass dieser universelle Wille Gottes deutlich wichtiger und deutlich umfangreicher einzuordnen ist, als eben dieser persönliche Wille für jeden von uns. Und deshalb würde ich sagen, die konkrete Frage für diese Predigt sollte eigentlich nicht sein, wie kann ich Gottes Willen für mein persönliches Leben erkennen, sondern ganz kurz, wie kann ich Gottes Willen erkennen? Und da ist mir zuerst einmal eine Bibelstelle aus dem Alten Testament eingefallen, aus dem Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8. Und dort steht, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. In diesem Satz ist meiner Ansicht nach kurz und knapp alle zentralen Dinge aufgeführt, die für das Erkennen des Willen Gottes für unser Leben erst einmal notwendig sind. Zuerst einmal steht dort, wir sollen Gottes Wort halten. Und um Gottes Wort, seine Gebote und das, was so in der Bibel steht, einzuhalten, müssen wir die natürlich erst einmal kennen. Und deshalb geht kein Weg dran vorbei, dass man sich regelmäßig Zeit nimmt, in diesem Wort Gottes in der Bibel zu lesen, darin zu studieren und ein wenig darin zu forschen. Oder sich gute Literatur über die Bibel anzuschaffen. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja, ich kann mir doch auch irgendeine Predigt im Internet anschauen oder irgendeinen Podcast hören. Ja, das ist auch nicht schlecht. Aber das sind immer noch die Gedanken und die Ergebnisse von einem anderen Menschen und nicht deine eigenen persönlichen Erkenntnisse, Gedanken oder Erfahrungen damit. Das ist, und ich muss dieses Beispiel jetzt wieder nehmen, so ein bisschen wie in einer Liebesbeziehung. Du wirst den anderen nur kennenlernen, wenn du mit ihm selbst Zeit verbringst und dich mit ihm austauschst. Natürlich kannst du mit dessen Eltern oder Geschwistern über deinen Partner reden. Und du kannst ins Kino gehen und kannst dir einen Liebesfilm anschauen und dann dich über das Thema Partnerschaft so weiterbilden. Aber das ist alles nicht dasselbe, wie wenn du selbst mit deinem Partner redest und ihn besser kennenlernst. Auf unseren Kontext übertragen, um Gottes Wort zu halten, muss man sich in einem ersten Schritt natürlich erst einmal damit beschäftigen, dieses Wort besser kennenzulernen. Ich vermute einmal stark, dass ihr diese Aufforderung in eurem Leben als Christ schon öfter gehört habt. Und ich weiß selbst, dass das mühsam ist, immer mal wieder in der Bibel zu lesen und darin zu forschen. Wer auf der Freizeit mit war, der hat ja auch gehört, dass wir Menschen auch ganz unterschiedliche Zugänge zu Gott haben. Hast du deinen persönlichen Zugangsweg denn schon gefunden? Und klar, im Alltag gibt es immer wieder Dinge, die vermeintlich wichtiger und spannender sind. Aber wenn du wirklich etwas über Gottes Willen erfahren willst, dann gibt es keinen Weg dran vorbei, dir Zeit zu nehmen mit diesem Gott. Und den sichersten Weg und den verlässlichsten Weg ist es eben, in der Bibel nachzuforschen. Denn dort erfahren wir von Gottes großen Plan mit den Menschen. Dort sehen wir Vorbilder, wie Menschen ja im negativen und auch im positiven Sinn, also in beiden Sinnen, mit Gottes Willen gerungen haben und wie sie versucht haben, diesen in ihr Leben hineinzubekommen und ihr Leben damit zu gestalten. In der Bibel finden wir Gebote und auch Verbote Gottes für unser Leben. Und bei diesen Geboten und Verboten, da dürfen wir jetzt nicht denken, dass es irgendwelche 10 Vorgaben eines total spaßbefreiten Gottes sind, an die wir uns eben zähneknirschend halten müssen. Nein, Gott hat uns Menschen geschaffen und er weiß, was gut für uns ist. Und wenn er uns nun Gebote und Verbote gibt, dann halt deshalb, weil er möchte, dass wir zu einem gelingenden Leben hinführen können. Die zweite wichtige Aufforderung in dieser Micha-Stelle ist es, Liebe zu üben. Und Jesus Christus bestätigt diese Aussage nochmal im Neuen Testament, wenn er sagt, liebe deinen Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Für Jesus war das das wichtigste und zentrale Gebot. In dem Zusammenhang sollten wir auch nicht vergessen, dass der Begriff Liebe eben auch ganz zentral das Wesen von Gott selbst beschreibt. Es ist also nicht nur eine Aufforderung an uns Menschen, dass wir lieben sollen. Nein, dieser Gott, der diese Aufforderung macht, er ist selbst die Liebe. Wenn wir also Gottes Willen tun wollen, dann sollen wir lieben. Beziehungsweise hier steht, das finde ich schön, wir sollen Liebe üben. Denn ich finde, es ist eher ein Prozess. Ein tägliches Einüben und Einstudieren. Vielleicht ist es manchmal sogar eine Art Überwindung, Liebe zu üben. Es ist ein Ausprobieren und auch ein Scheitern. Das Dritte, was mir aufgefallen ist, ist demütig sein vor Gott. Demut, das ist so ein bisschen ein angestaubtes Wort, habe ich mir so gedacht. Was ist denn damit genau gemeint? Es bedeutet letztlich, dass wir uns Gott unterordnen sollen. Dass wir anerkennen, Gott ist Gott und wir sind Menschen. Das Gegenteil von Demut ist letztlich gesehen eigentlich die Ursünde des Menschen. Sein zu wollen wie Gott selbst. Selbst die volle Erkenntnis über Gut und Böse zu haben. Demütig zu sein bedeutet, sich eben unter Gott zu stellen und sich auch die Bereitschaft zu zeigen, sich Gottes Willen unterzuordnen. Und ich finde es dabei auch nochmal wichtig, dass wir hier erkennen, dass Gott dabei nichts von uns fordert, was er auch nicht selbst bereit war, als Jesus Christus auf dieser Erde zu tun. Gott ist jemand, der liebevoll mit den Menschen umgeht und der sich an seine Zusagen auch hält. Und wie gesagt, an Jesus Christus können wir ganz plastisch erkennen, wie sehr Gott uns in eben diesen beschriebenen Aspekten, die er jetzt auch von uns fordert, diese uns aber auch schon vorgelebt hat. Wie konnte Jesus das in seinem Alltag hier auf der Erde tun? Ich würde sagen, weil er ganz eng mit seinem Vater verbunden war. Johannes 5, Vers 19 steht, der Sohn kann nichts von sich aus tun, er kann nun tun, was er den Vater tun sieht. Wenn ihr die Bibel schaut, werdet ihr herausfinden, dass Jesus immer wieder Zeiten im Gespräch mit seinem Vater gesucht hat. Zahlreiche Berichte erzählen davon, wie Jesus die Abgeschiedenheit und die Ruhe gesucht hat, um zu beten und mit seinem Vater zu reden. Und dieser Vater, dieser Gott im Himmel, der ist permanent am Wirken auf dieser Welt, um seinen großen Plan mit den Menschen umzusetzen. Und wenn wir nun danach fragen, was es denn der Wille Gottes ist oder diesen Willen zu erkennen, da bedeutet es letztlich, dass wir offene Augen und offene Herzen zu bekommen, was Gott gerade tut. Und wenn es einem auffällt, was er gerade hier am Machen ist, dass wir bereit sind, mitzumachen, sich Gott zur Verfügung zu stellen, denn das ist dann definitiv im Einklang mit dem, was Gottes Wille ist. Jetzt denkst du dir vielleicht, Gottes Willen erkennen, indem wir die Bibel lesen, Liebe üben und Zeit mit der Begegnung mit Gott nehmen, das klingt aber ein bisschen lahm. Gibt es denn in der Bibel nicht zahlreiche Stellen, wo Gott ganz klar und eindeutig in das Leben von Menschen hineingesprochen hat? Haben denn nicht auch die Leute in der Bibel nach klaren Zeichen und nach einer klaren Führung gefragt? Ja, das stimmt. Da gibt es beispielsweise im Alten Testament den Bericht über den Richter Gideon. Richter 6, die Verse 33 bis 40, möchte ich mal kurz vorlesen. Die Midianiter und dazu die Amalekiter und die Beduinen aus dem Osten versammelten ihre ganze Streitmacht und überschritten den Jordan. In der Ebene von Jezreel schlugen sie ihr Lager auf. Da nahm der Geist des Herrn Besitz von Gideon. Gideon blies das Kriegshorn, um die Männer der Sippe Abieser zusammenzurufen, alle folgten ihm. Er schickte Boten durch das Gebiet des Stammes Manasse und doch dort folgten die Männer seinem Ruf und schlossen sich ihm an. Bis zu den Stämmen Ascher, Sebulon, Naphtali schickte er Boten und sie alle kamen ihm zur Hilfe. Inzwischen betete Gideon zu Gott: Gib mir doch ein Zeichen, an dem ich erkennen kann, dass du Israel wirklich durch mich retten willst. Ich bin gerade dabei, frisch geschorene Wolle auf dem Dreschplatz auszulegen. Lass morgens früh den Tau nur auf die Wolle fallen und die Erde ringsherum trocken bleiben. Dann weiß ich, dass deine Zusage gilt und du Israel durch meine Hand retten willst. Gott erfüllte ihm die Bitte. Als Gideon am nächsten Morgen die Wolle ausdrückte, füllte der Tau eine ganze Schale. Und wieder betete Gideon zu Gott: Werde nicht zornig über mich, wenn ich dich noch ein einziges Mal um ein Zeichen bitte. Lass doch morgen früh die Wolle trocken bleiben und ringsum auf die Erde Tau fallen. Auch diese Bitte erfüllte ihm Gott. Am nächsten Morgen war die Wolle trocken und auf die Erde ringsum lag Tau. Zweimal bittet Gideon hier Gott um ein klares Zeichen und erhält dies auch. Da liegt doch die Frage nahe, sollen wir nicht nun auch unsere Wolle vor Gott auslegen, dass er uns auch klare Zeichen gibt? Wie gehen wir nun mit solchen biblischen Berichten um? Es gibt ja auch andere Berichte, wenn beispielsweise Abraham an einer anderen Stelle seine eigene Ehefrau als seine Schwester ausgibt, um nicht von dem fremden König umgebracht zu werden, damit dieser die Frau von Abraham zu seiner Frau nehmen kann, was sollen wir nun daraus lernen? Ist es nun ein Vorbild, was der Abraham hier tut, oder eher ein Zeichen von mangelndem Vertrauen? Deshalb kann man sich natürlich durchaus auch fragen, ob Gideons Bitte nun ein vorbildliches und nachzuahmender Weg Gottes ansehen oder nicht. Oder fehlt es vielleicht dem Gideon sogar ein bisschen an Vertrauen an dieser Stelle? Wenn wir sehen, er hat ja zweimal um dieses Zeichen gebeten, er hat ein Wunder bekommen, warum braucht er denn noch dieses zweite Zeichen danach? Vielleicht ist auch deshalb Jesus im Neuen Testament manchmal auch eher zurückhaltend in seinem öffentlichen Wirken, wenn es um dieses Thema geht. Als beispielsweise einmal Pharisäer und Sadduzäer zu ihm kamen und ein Zeichen von ihm forderten, antwortete Jesus ihnen folgendermaßen. Matthäus 16, Vers 1. Die Pharisäer und Sadduzäer kamen zu Jesus, um ihn auf die Probe zu stellen. Sie verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel als Beweis dafür, dass er wirklich von Gott beauftragt sei. Aber Jesus sagte ihnen: Wenn der Abendhimmel rot ist, dann sagt ihr, morgen gibt es schönes Wetter. Und wenn der Morgenhimmel rot und trübe ist, sagt ihr, heute gibt es Sturm. Ihr könnt also das Aussehen des Himmels beurteilen und schließt daraus, wie das Wetter wird. Warum versteht ihr dann nicht auch, was die Ereignisse dieser Zeit ankündigen? Diese böse Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt einen Beweis. Aber es wird ihr keiner gegeben werden, ausgenommen das Wunder, das am Propheten Jona geschah. Den Beweis werden sie bekommen. Dann ließ er sie stehen und ging weg. Und das, obwohl dieser selbe Jesus an vielen anderen Situationen sehr wohl Zeichen und Wunder getan hat. Oder zum Beispiel auch bei dem Jünger Thomas, wenn ihr euch erinnert, der unbedingt die Hände sehen wollte, da hatte sich Jesus ja überhaupt nicht davor zurückgehalten, das sofort ihm zu zeigen. Die Frage ist nun, wie passt das alles für uns heute zusammen? Ich denke, dass es völlig in Ordnung ist, Gott um die persönliche Führung zu bitten, zu erfragen und auch zu gucken, ob das im Einklang die eigenen Überlegungen sind mit dem, was Gott sich vorstellt. Aber ich denke, es gibt dafür auch so ein paar Voraussetzungen. Erstens, ich denke, je mehr man sich mit der universellen Willen Gottes und dieser Erkenntnis beschäftigt, desto weniger wird man sich persönlich dieses Bedürfnis haben, eben ständig nachzufragen, was Gott denn für das eigene Leben möchte oder diese eigene Situation. Und als zweites, wenn es nun dazu kommt, dass man fragt, so ist, finde ich auch die persönliche Haltung ganz wichtig. Geht es einem nur darum, den eigenen Willen unbedingt zu bekommen, dann finde ich, ist das ein schlechter Einstieg in diesen Frageprozess mit Gott. Wenn du denkst, dass Gott eine Art Wunscherfüllautomat ist, wo du oben drei Vaterunser einwirfst, unten kommt schon ein Zettel mit dem Namen für irgendeinen zukünftigen Weg hinaus, dann ist es auch der Holzweg. Wenn du nun Gott bittest und einen reinen Herzenwunsch äußerst mit dein Wille geschehe, ich denke, dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn wir Gott aufrichtig um etwas bitten, so wird er uns antworten. Jesus sagt in Lukas 11, 9-11, deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet bekommen. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der sein Kind eine Schlange geben würde, wenn es er um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und andererseits, derselbe Jesus sagt an einer anderen Stelle, Matthäus 6, 25, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Ich denke, es gibt also zwei Dinge und diese Dinge haben beide mit der gewissen inneren Haltung zu tun. Das erste ist, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille soll geschehen. Und das zweite, manchmal kommt Gottes Antwort auch so, wie wir es vielleicht nicht erwarten würden. Aber Gott wird uns immer das geben, was wir wirklich brauchen. Gottes Antwort auf deine persönliche Frage, die kann in ganz unterschiedlichen Formen und auf ganz unterschiedliche Weise kommen. Selten wird sie vermutlich so, wird es so klar sein, wie es vielleicht zu Abraham damals passiert ist. Und vielleicht noch einmal so nebenbei, wenn ihr diese Abraham-Geschichten kennt, so wird euch auffallen, dass über diese Ansprache, diese persönliche von Gott zu Abraham manchmal auch viele Jahre oder sogar ein ganzes Jahrzehnt gelegen hat, wo Abraham gar keine Antwort von Gott bekommen hat und auch irgendwie einfach im Vertrauen weiterleben musste. Als Fazit kann ich nur sagen, diese Spannung bei dieser Frage, die kann man nicht völlig auflösen. Einerseits geht es darum, Gottes universellen Willen für unser Leben zu kennen. Und andererseits dürfen wir eben auch voller Vertrauen für die Dinge bitten, die uns wichtig sind und Gott da einfach um Führung und Leitung anfragen. Ich denke, wir werden Gottes universellen Willen immer wieder erkennen, wenn wir regelmäßig in der Bibel lesen und uns an seine Gebote halten, wenn wir Liebe üben und demütig sind vor unserem Gott, wenn wir verstehen, was Gottes großer Plan für die Menschen ist, nämlich, dass alle Menschen zum Glauben an ihn kommen können. Und ich denke, dass wir, wenn wir die richtige innere Haltung und die Bereitschaft haben, sich von Gott auch wirklich was sagen zu lassen, dass er uns auch gerne auf unsere persönlichen Anfragen und Sorgen und ja auch Zukunftsfragen antworten wird. Vielleicht nicht so schnell, wie wir es erwarten und auch nicht in der Form, die wir es erwarten würden, aber Gott ist treu und er liebt seine Kinder. Amen.